öffnen. Also der Schizophrene an dem Beruf ist ja, dass man sich auf der einen Seite öffnen soll und jeden Abend der Lappen hochgeht. Auf der anderen Seite muss man aber mit unglaublich vielen persönlichen Anfeindungen, Demütigungen, Enttäuschungen und so weiter umgehen. Und das in Einklang zu bringen, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Ja? Also, dass sie die Rollen nicht spielen, die sich erhoffen, dass ein Regisseur mit ihnen arbeiten muss, weil das Theater das so will und sie nicht will, dass sie irgendeinen Psycho Ende 20 als Regisseur erwischen, der gerade gehypt wird.
Waren das die Gründe, warum Sie letztendlich nicht beim Theater geblieben sind? Sie hatten ja gleich ein Engagement in Augsburg.
Ja, ich traf aber gerade gleich auf einen Oberspielleiter. Die Formulierung gab es damals noch, der dagegen war, dass ich überhaupt engagiert wurde.
Ach so.
Der Intendant hat mich engagiert, da war er nicht dabei. Das war aber eine Situation, wo friss oder stirb. Ja, das habe ich dann einfach erkannt. Und dann wurde ich eben der Kantinenkomiker, der alle in der Kantine parodiert hat mit großem Erfolg, und die Haupteinsatz war dann, den Oberspielleiter vom Theater wegzukriegen.
Und ist das gelungen?
Ja, das ist eine wichtige Erfahrung, wenn Sie als Anfänger es schaffen, die Stimmung im Ensemble so zu machen, weil er hat natürlich andere auch so behandelt. Und da erleben Sie auch, was Solidarität geht auf einer Ensembleversammlung. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn ich höre, dass Schauspieler politisch so wach sind. In der Kantine ist immer Revolution. Ja, und dann geht es hoch in die Ensembleversammlung und dann wird abgestimmt mit Handzeichen und plötzlich, ich muss eine Miete zahlen, ich habe die Kinder gerade eingeschult, du weißt, meine zweite Scheidung hat mich fast ruiniert. Verstehe ich alles, ja, aber also ich würde mal sagen, was Revolution angeht, droht von unserem deutschsprachigen Theatersystem keine Gefahr.
Zuschriften von Schauspielerinnen, Schauspielern, die das anders einschätzen.
Ja, aber,
bitte an uns.
Ja, aber das wird eine schöne Extrasendung, weil je nachdem, vielleicht kennt man die Damen und Herren. Und dann kann man das ja vielleicht sogar mit Fallbeispielen belegen. Aber das wird eigentlich jeder.
Gespräch@deutschlandfunkkultur.de.
Das wird jeder, der klar bei Verstand ist, wird das bestätigen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
2 Stunden im Gespräch am Neujahrsmorgen mit Harald Schmidt. Es gibt ja Podcast-Formate im Netz, da wird endlos gesprochen. 4 Stunden, 8 Stunden. Wie finden Sie das so? Quatschen ohne Zeitmarke?
Ich habe noch nie einen Podcast gehört. Ich weiß ehrlich gar nicht, wie das technisch
Sie
geht.
Sie haben noch nie einen
Podcast gehört? Ich wüsste nicht, was ich da hören soll. Ich meine, ich schalte mein Autoradio ein, was festgerostet ist auf Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Ist
das
nicht Honig ums Maul, ist so. Ich wüsste nicht, was ich in einem Podcast, wahrscheinlich entgehen mir große Geister mit phänomenalen Aussagen. Ich wüsste nicht, was ich dort mir anhören sollte. Und wenn ich etwas im Radio nicht höre, dann habe ich es nicht gehört.
Eigentlich machen Sie doch etwas Ähnliches mit Ihrer Videokolumne. Also Sie sprechen die Leute direkt an. Der Podcast spricht jeden Einzelnen an, zeitlich völlig unabhängig. Sie machen sich, uns freut das durchaus, vom Radio abhängig.
Ja, das reicht mir ja aber an Informationen. Ich mache ja auch die Videokolumne in erster Linie für mich, weil das ein Riesenspaß ist. Und es ist zwischen 3 und 5 Minuten. Ja, und da ist sehr oft auch die Sache, dass ich sage, heute ist es inhaltlich ein bisschen sehr dünne. Schauen wir mal, dass es in einer Location stattfindet, die so eine gewisse Aufmerksamkeit hervorruft. Also bin ich ja sehr, sehr, sehr ehrlich mir selbst gegenüber. Ich habe auch schon Anfragen gekriegt. Ich soll mit irgendwelchen, waren großkalibrige Namen, gemeinsam den Podcast machen. So sagen, nee, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich wüsste auch nicht, was ich da sagen soll. Ja, also die Form ist ja für mich ganz wichtig. Sowas wie jetzt, wo das in Takes ist und wo das auf 2 Stunden begrenzt ist. Aber jetzt einen Podcast, also das ist nichts für mich.
Okay, gut, das überrascht mich.
Warum überrascht Sie das?
Weil ich dachte, Sie gehen mit der Technik.
Ich kann eine SMS, ich kann eine E-Mail und WhatsApp. Und damit ist Schluss. Und ich brauche es auch nicht. Also ich gehe ja sehr geschmeidig durch den Alltag. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt digital irrsinnig aufrüsten müsste. Ich freue mich ja auch, wenn ich sehe, wie die ganzen Mover, Shaker und Top-Entscheider ihr Handy beim Flugzeug drauflegen. Ich lege natürlich einen schönen Papierzettel da drauf. Ja? Und so ist es mit allem. Gut, was ich auch noch mache, ist ein Hotel online buchen, aber damit hat sich's.
Also da haben wir jetzt doch eine ganze Menge gelernt von der Art, wie Harald Schmidt mit der Zeit geht. Oder wie man vielleicht gar nicht so mit der Zeit gehen muss.
Man muss Leute dann um sich haben, die das können. Das ist ganz wichtig. Ja. Und ich bin natürlich auch jederzeit bereit zu sagen, dass wir in Deutschland aufpassen müssen, dass wir nicht den Anschluss ans digitale Zeitalter und dass wir Breitband und so, die Begriffe kenne ich schon. Ja. Aber dafür haben wir ja die Arbeitsebene, die das dann verwirklicht, oder?
Ja, genau, da haben wir die Arbeitsebene für. Von Harald Schmidt wollte ich jetzt erfahren, wie denn der Weg vom Kantinenschauspieler zu Mr. Late Night eigentlich vonstatten ging. Ich glaube, nachdem Sie dort vom Augsburger Theater die Leute vertrieben haben, sind Sie dann selbst gegangen, weil im Theater hatten Sie eigentlich nichts zu suchen. Sie wollten ins Kabarett.
Ja, ich habe mich dann zwischenzeitlich sogar an der Hamburger Journalistenschule beworben, an der Henry-Nann-Schule. Bin auch unter die letzten 50 gekommen, aber dann nicht genommen worden. Und dann kam ich durch Vermittlung von meinem Kollegen Michael Quatz, den ich von der Schauspielschule in Stuttgart her kannte, ans Düsseldorfer Komödchen, was ein Riesenschritt war für mich damals.
Legendär auch.
Legendäre Kabarett mit Lore Lorenz, ja.
Sie hatten vorher, glaube ich, gesagt, politisch würden Sie sich jetzt als links einschätzen, ja. Aber Sie sind nicht aus politischem Impetus ins Kabarett gegangen.
Nein, nein, nein. Sondern
Sie hatten keine Mission, die Sie irgendwie
nein. Ja, doch, die wollten. Mission ist, schön gelassen bleiben und alles mal eine Stufe entspannter sehen. Das wusste ich aber damals noch nicht. Damals dachte ich echt auch, dass das Kabarett könnte die Gesellschaft verändern. Und bis ich dann sehr
das
schnell...
Das dachten Sie schon.
Das dachte ich, aber das habe ich dann sehr schnell am Komödchen festgestellt, dass man das am Komödchen auch nicht glaubt. Mhm. Und dass dort auch eine gewisse Diskrepanz herrschte zwischen Alltagsleben und dem, was man auf der Bühne verkündet.
Also war dann doch vielleicht eher der Reiz, der Tabubruch, den man eher am Kabarett...
Nö, Tabubruch fand da eigentlich gar nicht statt. Also das
Komödchen, war auch nicht das, was Sie jetzt irgendwie
nein,
wollten.
Nee, das Komödchen war ja eher darauf stolz, dass man so literarisch war. Mhm. Man lernte schon unglaublich interessante Leute kennen, aber natürlich dieser permanente Zwiespalt, wie kriegen wir jeden Abend die Bude voll und wo sind wir sozusagen politisch? Mhm. Damals war ja noch ein klares Feindbild Franz Josef Strauß, ja, also das, wir reden ja hier über die Steinzeit.
Da konnte man sich ja auch wunderbar dran abarbeiten. Wann kam bei Ihnen eigentlich dann dieser, ja, der Schritt weiter? Also dieses, was ich eben mit dem Tabubruch, da war überhaupt noch nicht mein Thema und Ihr Lebensthema wäre mal schön gelassen sein. Da kam ja dazwischen noch was ganz anderes, nämlich dieses Dirty Harry.
Ja, aber Dirty Harry war ja im Grunde einfach das zufällige Erfinden einer Marke.
Von Ihnen erfunden?
Von mir. Es war ein Interview mit Ildiko von Kürti, die damals für den Stern ein Interview mit mir machte zum Start der Show.
Ja? Das war die Harald-Schmidt-Show.
Das war die Harald-Schmidt-Show. Und da
95 war das schon. Ne?
So, da sagte ich plötzlich Dirty Harry, was ja schon nicht besonders originell war, weil es ja schon sich auf diese Dirty Harry-Reihe mit Clint Eastwood bezog. Umso schöner ist es für mich, dass es heute immer noch ausgegraben wird von Vertretern der freien Presse. Harry ist wieder dirty. Also das sind nun 200 Jahre her.
Waren Bitte? Sie jemals dirty? Also wollten Sie dirty sein?
Naja, das ist die Frage, wie man dirty definiert. Ich wollte niemals juristischen Ärger, das ist ganz klar. Aber natürlich war der Vorbild Monty Python. Und ich hatte eine Nummer im Programm, die hieß Migräne-Man. Das war Migräne-Man, dem war es permanent schlecht. Der ging in die Bäckerei, kriegte eine Migräne und kotzte über die Brote. Die habe ich aber hauptsächlich gemacht, weil ich den technischen Gag machen wollte. Man hat so einen Schlauch im Ärmel, den man so ranhält. Und dann schießt da eben die Brühe, die der Requisiteur oder in dem Fall die großartige Requisiteurin vorbereitet hat, über alles. Da war der Brand geboren, Ekel-TV.
Ja.
Ja? Was Sie nicht verbergen können, müssen Sie ausstellen. Ja? Es ist ja unbezahlbar, eine Marke zu sein. Ob Sie dann mit der Marke umgehen können, das ist Ihr Problem. Ja.
Sie haben da Polenwitze gemacht, Sie haben alles Frauenwitze rauf und runter. Man könnte sie ja auch moralisch angehen.
Wer definiert Moral? Mhm. Also Moral ist eine ganz, ganz wackelige Nummer. Die gab es zu allen Zeiten. Und die wechselt auch sehr schnell. Ich bin immer für einen ganz klaren rechtlichen Rahmen, in dem möglichst wenig Leute umfallen können. Wenn das jemand moralisch zweifelhaft findet, habe ich überhaupt kein Problem. Für mich ist immer die Frage, kann juristisch so dagegen vorgegangen werden, dass der Sender sagt, wir lassen es bleiben. Alles andere ist eine Definitionsfrage. Wo ist die Moral der katholischen Kirche? Wo ist die Moral der Linkspartei? Wo ist die Moral von Fridays for Future? Also das ist
aber die Frage ist doch, was, wenn man Ekel-TV macht beispielsweise und da auch Spaß dran hat, ist dann der Spaß der Inhalt oder will man gegen, was weiß ich, gespritztes Obst? Keine Ahnung.
Nee, das war in dem Fall, hätte ich mir sogar, da hätte ich ja auch im Repertoire gehabt, die so dümmliche Ausrede, dass sie wirklich dem Letzten auffallen muss. Wir wollten das Thema Migräne in den öffentlichen Fokus rücken. Was natürlich Quatsch ist. Ich will in der Bäckerei über diese Brötchen kotzen. Ja, und mir ist ja in 20 Jahren Late Night juristisch nie etwas passiert.
Also das, da sind Sie am meisten stolz drauf, glaube ich.
Ja, weil das ist der Profijob.
Ja.
Über die Stränge zu schlagen und dann wo anrufen zu müssen und sagen, bitte Winsel, Winsel, helf mir, dann ist es vorbei, dann ist es aus, dann ist die Coolness weg.
Jeden Tag haben Sie eine Show gemacht. Wie stressig war das?
Gar nicht, weil das ist ja so wie jetzt. Ich gehe hin und dann hatten wir eine Autorenkonferenz jeden Morgen um 10 und das heißt, die Autoren mussten sich erstmal meinen 2- bis 3-stündigen Monolog anhören, was so alles los war. Das ging ja von dem, was ich im Fernsehen gesehen habe, bis dem, was ich in der Zeitung gelesen hatte, bis dem, was ich irgendwo auf dem Parkplatz gesehen habe. Dann bereiteten die Autoren die Sendung vor. Manuel Andrack machte die Probe, die guckte ich mir auf dem Monitor in meinem Büro an, sah, was funktioniert, was nicht funktioniert oder wozu ich dann auch in der Sendung schon keine Lust mehr hatte. Und dann haben wir die Sendung aufgezeichnet.
Manuel Andrack haben Sie erwähnt. Ja. Musik kam immer von Helmut Zerlett.
Helmut Zerlett, ja.
Und Nathalie, Madame Nathalie. Ja.
Unsere französische Entdeckung.
Diese Begleiter, hatten die eigentlich den gleichen Humorbegriff oder stritt man sich da auch manchmal?
Nee, die Stimmung bei uns war extremst entspannt, weil wir natürlich, wir hatten so eine Wagenburg-Mentalität. Ja, wir sind eine Mischung aus Vatikan, Burgtheater und ich sag mal Real Madrid. Das wurde von mir, ich glaube nicht formuliert, aber ausgestrahlt. Und das Tolle war ja bei uns trat ja auch der Buchhalter mit Gitarre auf. Oder der Elektriker spielte Sketche. Also das heißt, ich entdeckte irgendwie am Kaffeeautomaten, dass einer was kann. Dann habe ich gesagt, mach's doch abends in der Show.
Hatten Sie dann die Angst, dass sich da jemand lächerlich macht?
Nee, die konnten das ja. Also die Leute waren schon bei der Harald-Schmidt-Show mit einem ganz klaren Chef.
Ihr erster kongenialer Partner war Herbert
Feuerstein.
Schmiteinander. Ein unglaubliches Chaos, fand ich immer diese Sendung. Da prasselt etwas auf einen ein, was man, ich glaube, bis dahin so nicht gesehen hatte.
Ja, und auch die prägendste Sendung, muss man sagen. Ja.
Also ohne, Sie werden heute noch drauf angesprochen, ja. Also nicht nur von mir.
Nee, also im Verhältnis werde ich viel häufiger als Miteinander als auf meine Late-Night-Show angesprochen. Da fing RTL gerade an, das muss man sich mal klar machen. Ja. Und ich höre es am häufigsten in Verbindung mit dem Satz, damals durfte ich aufbleiben. Ja, das sind Leute, die heute Mitte 40 sind, die waren damals so Pubertät und da knallte das voll rein und es waren ja, muss man sagen, nur 50 Sendungen, ja? Die Sendung gab es ja nur 3 Jahre im dritten Programm.
Wahnsinnig im Kopf geblieben, das stimmt, im allgemeinen Gedächtnis. Ja. Aber wenn man dann das ins Publikum, der Schwenk ins Publikum, das war ja ein sehr biederes Publikum.
Ja, Ventilfunktion. Ventilfunktion. Ich glaube, dass wir sehr damals auf den Schulhöfen stattgefunden haben. Zum Beispiel Feuerstein als, ich glaube, das hieß die Brillenputzratte, machte also dieses Geräusch, dass er das Brillenglas putzt. Und da ist mir, also kürzlich auf dem Frankfurter Flughafen steht jemand vor mir auf der Rolltreppe und macht
tatsächlich?
Ja, klar.
Sowas passiert.
Ein Pilot. Und das sage ich, guck mal, das zeigt, Qualität setzt sich über viele Jahre hindurch. Ja.
Wir wollen einen Ausflug machen in eine andere Zeit Ihres Lebens mit folgender Musik. Kaum erklingt Johann Sebastian Bach hier im Studio, ist gleich eine ganz andere Stimmung.
Ja, und natürlich ein fantastisches Präludium, Es-Dur, mit der fast noch berühmteren Fuge dann im Anschluss.
Gunther Martin Götsche war das.
Der hat gespielt. Für mich nicht zu schaffen auf der Orgel. Ein tolles Stück für einen Kirchenmusiker. Keine Schwierigkeit, für mich nicht zu schaffen.
Also ich habe ja gesagt, ich will einen Stimmungswechsel von dem Ekel-TV. Ja. Sind wir jetzt nämlich tatsächlich, Sie sagen jetzt, andere sind Kirchenmusiker, aber Sie waren ja eine Zeit lang in Ihrem Leben auch mal ein Kirchenmusiker.
Ja, Hilfskirchenmusiker.
Also Sie spielen Orgel.
nicht mehr, aber ich spielte Orgel. Ich war 10 Jahre lang jeden Sonntag 3 Gottesdienste gespielt.
Warum?
Ehrgeiz. Mein Klavierlehrer war evangelischer Kirchenmusikdirektor, Herr Lehmann. Und er fragte mich eines Tages, ob ich nicht auch Orgel spielen möchte. Sag ich, ja, gut. Und die Bedingung, dass ich auf der Orgel üben darf, war, dass ich sonntags im Gottesdienst spiele. Mhm. Es war eigentlich schon eine Form von solistischer Tätigkeit. Man war nicht in der Gruppe der Ministranten am Altar, sondern man saß oben, solistisch. Und ich war aber sehr schlecht. Ich war sehr nervös, sehr falsch gespielt.
Ja. Aber jahrelang, Sie haben das jahrelang.
Jahrelang, ja. Und sogar die sogenannte C-Prüfung gemacht, also die eigentlich nur von den allen ehrgeizigsten und beflissensten gemacht wird.
Also sind Sie eigentlich ein sehr ehrgeiziger Typ, haben Sie, glaube ich, immer gesagt. Ja.
Ja.
Also mit Kirche und mit Glauben hatte das gar nichts zu tun?
Doch, auch. Aber natürlich lernte ich auch die Kirche backstage kennen.
Ja.
Und ich habe ja meinen Zivildienst auch im katholischen Pfarrbüro gemacht. Und da lernte ich die Kirche noch backstageiger kennen, hat aber nicht dazu geführt, dass ich vom Glauben abgefallen bin.
Sie sind noch in der Kirche.
Ich bin noch in der Kirche, ja.
Mhm.
Ja. Und jetzt, wo es mit der katholischen Kirche doch stramm abwärts geht in Deutschland, bin ich mal gespannt, wie das endet.
Ja, da können Sie ja auch etwas für tun. Engagieren Sie sich in der katholischen Kirche?
Nein. Was sollte ich? Soll ich mich vor auf den
Laien? Können ja was tun.
Ja, also Laien am Altar, das ist ja dann doch, das schmerzt mich.
Gut. Und Kirchenmusiker sind Sie eben auch nicht mehr. Sie sagen gerade, also es war auf der einen Seite das solistische Tun, was Sie und der Ehrgeiz, der Sie getrieben hat, aber eben auch der Glaube. Also das heißt, der Gottesdienst, also so ein Gottesdienstablauf, da hat nicht der junge Harald Schmidt rebelliert gegen die Konvention?
Nein, ich habe nie rebelliert. Ich wollte das System nie verändern. Ich wollte im System an die Spitze.
Das ist bis heute so und haben Sie es geschafft?
Ich finde ja. Sie können ja auch nur was bewirken, wenn Sie im System drin sind.
Jetzt sind wir von der Kirche und dem Glauben ganz schnell doch ins Politische abgerutscht.
Das ist aber wichtig, denn unser aktueller Papst kommt ja aus Argentinien. Und natürlich ist das eine andere Prägung als Professor Ratzinger, der sein Leben in der Wissenschaft, der Forschung und dem Dialog mit dem Herrn verbracht hat.
Was ist dem Katholiken Harald Schmidt lieber?
Beide. Ich bin ja der Meinung, es ist immer der richtige Papst. Johannes Paul II. War zu seiner Zeit richtig. Ich darf den von uns gegangenen Peter Scholl Latour zitieren. Johannes Paul II. Hat mehr zum Zusammenbruch des Ostblocks getan als jeder andere. So, und dann hatten wir den super intellektuellen Ratzinger.
Und das war eine besonders intellektuelle Zeit?
Das war einfach sozusagen der aktuellste Text, den er vortrug, kam von 1500. Ja? Mhm. Und ich fand auch toll die ganzen Schuhe, die ganzen Mützen, die er wieder ausgegraben hat. Alle theologisch extremst fundiert. Warum? Und jetzt haben wir den Papst, der mich anfangs ein bisschen irritiert hat mit den Bequemschuhen und Car2Go. Aber dann habe ich schnell kapiert, wir sehen die Situation der katholischen Kirche, für die sie überhaupt noch interessiert, zu sehr aus deutscher Sicht in Ländern, in denen die Leute, ich sag mal, mehr oder weniger ums Überleben kämpfen. Südamerika, Afrika, Philippinen und so weiter. Ja. Da hat so eine Kirche eine ganz andere Bedeutung. Und da ist dieser Papst, glaube ich, schon der Richtige. Aber es gibt Milliarden von Argumenten gegen den Papst. Aber deswegen bin ich ja noch in der Kirche.
Harald Schmidt hier im Gespräch. Elvis Presley, I got a feeling in my body. Auch ein Wunschtitel von Harald Schmidt, wenn er sich hätte was wünschen können. Jedenfalls haben Sie den, machen Sie den öfter.
Wir lassen am Schluss der Veranstaltung in Stuttgart immer spielen When My Blue Moon Turns to Gold Again von Elvis, weil das war der Titel des sogenannten Elvis Presley Memorials, was damals in Stuttgart schnell entwickelt wurde, was für mich absolut prägend war mit dem phänomenalen Peter Sattmann, der heute überhaupt nicht mehr Theater spielt, soweit ich weiß. Ja.
Denn Elvis starb
in der
Hauptrolle. 77?
Weiß ich, ja, sowas, ja.
Und das war mitten im Herbst, im deutschen Herbst.
Ja. Ja.
Und dann hat Stuttgart trotzdem dieses Memorial.
Das war eben das Großartige. Und man spielte eben auch die Gerechten von Albert Camus, wo Randale im Publikum war, weil es fuhr einfach am Schluss der Aufführung eine Straßenbahn zu Mozartmusik vom Schlossplatz in Stuttgart nach Stammheim, wo die RAF-Gefangenen saßen. Aber das war natürlich das Großartige bei meiner Zeit. Die großen Erfolge waren Liebesliederabende. Da standen haben die Leute vor dem Theater übernachtet, um Karten zu kriegen. Ja? Und es gab das Elvis Presley Memorial und es gab das Käthchen von Heilbronn und beide Teile Faust. Aber es gab natürlich auch diese politische Sache. Aber das ganze Polit-Engagement an einem Theater ist sinnlos, wenn nicht erstklassige Qualität auf der Bühne stattfindet. Ja. Weil sonst kann ich wirklich ein Buch lesen oder mir Interviews von Politikern anschauen.
Und meine eigene Interpretation machen. Sie sind in das Memorial mehrmals gegangen, weil Sie so begeistert waren.
Ich wäre noch öfter gegangen, aber ich habe keine Karten gekriegt. Es war immer ausverkauft.
Man hat dann am Stuttgarter Theater 2008 den Deutschen Herbst nochmal mit einer Reihe gewürdigt bzw. sich Gedanken darüber gemacht. Und Sie haben, das Ganze stand unter RAF, hatte Bezug dazu, sollte Bezug haben, was die Einzelnen auf die Bühne brachten. Und Sie waren einer aus dieser Reihe, Sie haben Elvis lebt und Schmidt kann es beweisen.
Das war in weiten Teilen die Vorlage, die ich damals gesehen habe mit Peter Sattmann und ich war dann der Conferencier, also in der Sattmann-Rolle. Ja, aber das war dann eben auf meine Art, aber das, also wie Sattmann das damals gemacht hat, das können Sie heute noch Leute fragen, die es gesehen haben. Das und der Truffaldino von ihm im Diener zweier Herren.
Bleiben wir nochmal ganz kurz bei dieser Elvis-Geschichte. Wie ist denn das in so einer Stammheim-Reihe angekommen?
Gut, weil das war ja parallel. Sie müssen sich vorstellen, es war die Trauerfeier von Hans-Martin Schleyer in der Eberhardskirche. Das ist 500 Meter Luftlinie entfernt. Auch wenn Sie sich das heute angucken, da sieht man in diesem Film Der Deutsche Herbst, wie da Sicherheitsmaßnahmen damals aussahen. Da gingen zwei Polizisten, die hatten so Gewehre am Lederriemen über der Schulter hängen. Ja, es gab ja diese Sache mit, was weiß ich, zugeschweißten Kanaldeckeln und Scharfschützen auf dem Dach, wie man das heute bei normalen Politikerbesuchen kennt. Das gab es ja damals in dem Maße nicht. Und das fand eben alles im Grunde, ich sag mal, in der Bannmeile des Landtags von Baden-Württemberg statt. Also es war nun schon eine sehr, sehr, sehr prägende und prägnante Zeit.
Prägend auch für Sie?
Ja, weil man war ja permanent damit beschäftigt. Ja, dann kam die Landshut-Entführung. Ja, die Entführung, der Mord an Hans-Martin Schleyer habe ich ja schon erwähnt. Jürgen Ponto, die Schauspielerin Edith Herdegen, die eine Protagonistin in Stuttgart war. Ich weiß nicht mehr das verwandtschaftliche Verhältnis, aber ich kann mich noch erinnern, wie sie auf der Trauerfeier für Jürgen Ponto dann ein Gedicht gesprochen hat und so. Also da hing alles mit allem zusammen. Und aus heutiger Sicht ist, man hat ja teilweise doch das Gefühl, der Staat kippt. Wenn man auch dann Interviews mit Helmut Schmidt gelesen hat oder so, Jürgen Wischnewski, das war schon eine Situation, die man ja in der Form noch nicht erlebt hatte.
Wenn wir heute darüber reden, dass wir sehen nicht darüber, dass unser Staat kippt, aber wir sagen ja, die Demokratie ist in Gefahr. Wenn Sie das mit so einem Gedanken verknüpfen, den Sie eben, also mit so einer Erinnerung, sind Sie ängstlich um die Situation?
Nein.
Heutzutage?
Nein. Bei mir ist es ganz klar, ich setze natürlich voraus, dass die Institutionen funktionieren. Mhm. Ja? Wenn der Satz, ich hole die Polizei, keine Wirkung mehr hat, dann kritisch.
Das sind ja jetzt die Umfragen, die mit
Ergebnissen. Da bin ich sehr vorsichtig, weil das ist stimmungsabhängig, da wird auch vieles miteinander vermischt. Ja? Damals gab es ja im Grunde dieses Thema RAF und das fand in der Tagesschau dann statt. Heutzutage ist ja unglaublich viel permanent los. Also eine Sache wie, ich sag mal, die toten Flüchtlinge, die jetzt in England gefunden wurden, ja, das war ja schon gar nicht mehr unter den Top-Meldungen. Also der Gewöhnungsfaktor ist ja ganz enorm.
Macht Ihnen sowas nicht Angst?
Ich gehe damit um. Was würde es bringen, wenn mir das Angst machen würde? Sie sind ja irgendwelchen Situationen auch ausgesetzt, auf die es einfach keine Vorbereitung und vor denen es keinen Schutz gibt. Und ich nehme das zur Kenntnis, aber ich versuche mich davon nicht allzu sehr beeinflussen zu lassen.
Nicht allzu sehr beeinflussen zu lassen? Gibt es Themen, wo Sie sagen, das gehört nicht in meine Verwurstungsmaschine?
Natürlich, das ist ganz klar das Thema Holocaust. Das wird nicht mal in Ansätzen tangiert. Ja. Ich mache auch keine Witze über Israel, weil ich davon ausgehen muss, dass das im Rahmen der Social-Media-Hysterie sofort in irgendeine Ecke von Antisemitismus gestellt wird und so. Also halte ich mich komplett davon fern.
Sie, der sich ja selber aus den Social-Media etwas fernhält.
Ich halte mich nicht fern, ich bin nicht dabei.
Harald Schmidt, der sich selbst als Kassengift bezeichnet, des Öffentlich-Rechtlichen?
Überall. Gab kaum Sender, wo ich nicht rausgeflogen bin.
Na, hier haben Sie noch ein paar Minuten, auf jeden Fall jetzt. Um jetzt noch mal ganz kurz einen ganz anderen, ganz ernsten Schwenk zu machen. Sie sind seit 10 Jahren, engagieren Sie sich in der Deutschen Depressionshilfe.
Ja.
Warum?
Weil ich dachte, falls mich selber erwischt, brauche ich direkten Zugang zu Top-Ärzten. Also docke ich mich da mal an.
Mhm.
Schockiert diese Ehrlichkeit,
ja,
oder? Die sage ich aber auch zur Begründung der Moderation des Kongresses im Leipziger Gewandhaus, was ich jede 2 Jahre seit 10 Jahren mache.
Mhm.
Die Leute können mit einer direkten, ehrlichen Ansage unglaublich gut umgehen. Ja? Das ist einfach so. Und die Stimmung im Gewandhaus ist jedes Mal fantastisch. Ich höre oft den Satz, wenn du nicht da wärst, hätte ich gar nichts mehr zu lachen.
Ja, genau.
So schön.
Aber Depressionen nehmen Sie ernst?
Ja, sollte man sehr ernst nehmen und ist schwieriger als ich dachte, habe ich gelernt, überhaupt einen Arzt zu finden, der das richtig diagnostiziert und dann in die Therapie zu kommen. Also ist allerdings habe ich auch von einem Experten bei der letzten Veranstaltung gehört, langsam müssen wir auch mal erklären, was alles keine Depression ist.
Mhm.
Ja, also es ist, glaube ich, auch ein bisschen inflationiert, wird vermischt mit Burnout oder einfach ein Heulkrampf kriegen, weil man keinen Parkplatz findet. Und da versuche ich ja ein bisschen Öffentlichkeit herzustellen.
Und das können Sie ja.
Ja, geht
Öffentlich,
ja. Hm.
Öffentlichkeit herstellen. Sie haben eben was ganz Interessantes gesagt, also so mit der Ehrlichkeit und dass man da am besten mit landet und dass die Leute damit schon, das Publikum schon damit umgehen können mit so einem flapsigen Spruch, wo ich mir gleich die, alles gefriert.
Wirklich?
Vielleicht trauen wir unserem Publikum oft zu wenig zu?
Das bin ich hundertprozentig. Das war ein Satz, den Feuerstein schon gesagt hat. Feuerstein hat 2 zentrale Sätze gesagt. Der erste ist, ihn und mich verbindet der Hass auf die Menschheit und die Liebe zum Publikum. Ja? Und der zweite Satz war, das Publikum lechzt danach, überfordert zu werden. Und das ist meiner Meinung nach. Wenn ich so viel Angst wäre bei den Machern, wäre das alles viel besser. Aber die meisten Leute gehen eben auf Sicherheit und haben Angst, ich weiß nicht vor was. Und deswegen sieht halt der Unterhaltungsbetrieb so aus, wie er aussieht. Aber es gibt schon Nischen, wo man anderes wagen kann.
Ist das auch so eine Nische, die Sie betreiben, wenn Sie sagen, auf dieser Daily, in dieser Daily-Kolumne, wenn um 15.25 Uhr, was weiß ich, Kevin Kühnert irgendwas sagt, dann habe ich das um 15.30 Uhr drin.
Ja.
Das ist doch eine Watsche. Das heißt so, du Wicht, da brauche ich keine 3 Minuten, dann habe ich das irgendwie kommentiert.
Ja gut, auf diese, das ist ja jetzt kein ausgearbeiteter Text, der Habermas Konkurrenz macht, ja, sondern es ist, das lebt von der Schnelligkeit. Und das ist schon toll und ganz ehrlich, das ist auch wieder natürlich eine Eitelkeit. Ich will natürlich, dass es auf Spiegel Online stattfindet.
Mhm.
Ja, das soll nicht irgendwo bei Pussycat mit, egal wie viel Geld es da gäbe oder Follower oder was weiß ich. Das ist natürlich toll, wenn ich mein Bild sehe zwischen den großen Welterklärern, die sonst noch beim Spiegel beschäftigt werden. Also ich habe mich da schon irgendwie gut reingemunkelt. Ja.
Sie haben da auch was ganz anderes. Wir hatten ja angefangen, die ganze Sendung, mit der Stuttgarter Reihe, die jetzt so alle 8 Wochen.
Ja.
Im Januar sind Sie da auch wieder. Da sind Sie 1 Stunde lang, glaube ich, erstmal alleine auf der Bühne und dann bekommen Sie einen Gast.
Genau.
Sie haben zum Beispiel Winfried Kretschmann da gehabt.
Ja.
Das ist das Gegenteil von Schnelligkeit.
Ja.
Wie halten Sie sowas aus dann?
Ja, das weiß ich ja. Winfried Kretschmann hat sein Timing. Als ich ihn angekündigt habe, das Publikum wusste nicht, dass er kommt, rockstarartiger Beifall.
Mhm.
Die Leute waren wirklich von den Stühlen und er hat sein Timing und auf das stelle ich mich dann ein. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das Problem würde er anfassen, wenn Winfried Kretschmann jetzt anfangen würde, sozusagen auf zappelig und Schnellmerker oder sowas zu machen, sondern er ist Winfried Kretschmann und das ist ein riesiger Erfolg.
Und Ihr Erfolg ist, sich immer bequem in die Situation zu begeben. Ich beobachte, die anderen machen und ich kommentiere dann.
Genau. Ich bin wirklich auf der Beobachterposition und im Grunde ohne zu werten und ohne sich auf irgendeine Seite zu schlagen.
Ohne zu werten, das finde ich interessant. Ich glaube, die Leute fühlen sich schon bewertet.
Werten im Sinn von, dass ich einen Witz drüber mache, aber ich sage nicht, wir müssen jetzt alle das Auto abschaffen oder wir müssen alle ein Elektroauto fahren oder wie, sondern egal, wenn Deutschland beschließt, nur noch Elektroautos zu fahren, dann ist das mein Thema. Aber ob das macht oder wie, habe ich keinen Einfluss, ich kann es nicht beurteilen und in letzter Konsequenz werde ich es ja merken.
Wir hatten eben das Stichwort bequem, noch bequemer. Haben Sie es bei der folgenden Musik und ich glaube, wir können Sie nicht entlassen, ohne das Bild damit abzurunden. Das war James Last. Und das war das Traumschiff. Wir sehen sie quasi über die, was weiß ich, Weltmeere.
Heute Abend. Also 1. Naja. Januar. 1. Ach, Januar ist Traumschiff. Ja.
Wo denn?
Weiß ich nicht, welche Folge das heute Abend ist.
Warum spielen Sie im Traumschiff? Sagen Sie es nochmal kurz und knapp.
Wegen der Reisen und früher wegen des seligen Wolfgang Rademann, der eine Legende war als Produzent und jemand, von dem ich auch nochmal viel gelernt habe. Und ja, das ist der Grund. Die schönen Reisen.
Und Rosamunde Pilcher, den auch, Film vor ein paar Wochen?
Auch fantastisch. Dreharbeiten in Cornwall, extrem professionelles Team, perfekt organisiert, ein Traumhotel, in dem ich da wohne.
Das macht eigentlich alle neidisch.
Ja, das ist wirklich, es fängt schon an mit der Bahnfahrt von London nach Cornwall. Schon das ist eine Reise durch Pilcherland.
Wahrscheinlich ist es arrogant, wenn ich sage, warum spielen Sie in solchen
Nein.
Dingen
das ohne ist nicht arrogant. Ich kann Ihnen da sagen, was mir die frühere Programmdirektin des WDR gesagt hat in so einem Fall. Also erstmal den genialen Satz, wir hätten gerne Superstar, aber ohne Bohlen. Was also ist, wir hätten gerne Bayern München ohne Lewandowski. Und der zweite Satz ist von jemand, der also nur in Museen rennt und schwer Kulturdünkel hat, privat. Damit wird das alles gerechtfertigt. Wir haben kein Recht, unser Publikum zu bevormunden. Also die tiefe Solidarität mit dem kleinen Mann, der mittlerweile nicht mehr auf der Straße ist, sondern im Urlaub. Da habe ich eigentlich das komplette Reservoir an Verdrängungen und Deformation professionell im Angebot, das ich auf Wunsch gerne aufsagen kann.
Und solange genießen Sie die Reisen?
Also ja, solange man vor allem in diese Länder noch kann, es werden täglich weniger. Also wir waren jetzt letztes Mal in Acapulco gedreht, da ist schon viel Panzerwagen vor den Fischrestaurants. Wir waren kaum vom Schiff, war schon eine Schießerei. Ja, das ist
findet
ja
natürlich aber nicht statt.
Nein.
Paradies.
Die Festlegung beim Traumschiff ist, wir erzählen ein modernes Märchen.
Ich dachte jetzt, Sie wollten anspielen auf Fridays for Future, solange Kreuzfahrtschiffe
ja,
überhaupt
nicht. Ja, es ist ein großes können. Thema für die Reedereien, aber die sind ja nicht naiv. Es wird natürlich daran gearbeitet, das zu verbessern. Das ist ganz klar. Ja, nur es geht nicht von heute auf morgen. Ich habe gehört, wenn man die Schiffe also mit Elektroantrieb fahren würde, es gibt dafür, ich glaube weltweit 29, bin bei den Zahlen jetzt nicht ganz sicher, aber das Verhältnis stimmt, 29 Ladestationen und 18 davon stehen in Kalifornien.
Ja, jetzt haben wir hier den Pressesprecher der Kreuzfahrtschiffe.
Es ist ein Wachstumsmarkt, der noch dramatisch ansteigen wird. Babyboomer, die in Rente gehen. Und ich war gerade auf der Europa 2 unterwegs von Teneriffa nach Miami. Mhm. Wunderbare Reise, voll mit Leuten, deren Standardsatz war, Gott sei Dank habe ich meine Firma rechtzeitig verkauft. Mhm. Das ist die Klientel, an denen die SPD-Spitze, die im Amt war, als wir die Sendung aufgezeichnet haben, muss ich sagen, ran will. Ja, sie sind auf unseren Schiffen.
Sind das wenigstens Diskussionen, die Sie zu Hause mit Ihren Kindern irgendwann führen müssen?
Nee, meine Kinder sind für Kreta und ich sage dann, ich auch, welche unserer Urlaubsflugreisen streichen wir in diesem Jahr? Damit wird die Diskussion vertagt.
Da sind wir wieder bei dem gerade beginnenden Jahr 2020. Harald Schmidt war ganz zu Anfang hier zu Besuch. Dankeschön dafür.
Ich danke sehr für die Einladung, war ein großes Vergnügen und ich bleibe auch.